Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Eva Bahner am Mikrofon herzlich willkommen. Die Themen: neue Mobilität auf altehrwürdiger Messe. Unser Reporter berichtet über die Sharing Economy auf dem Genfer Autosalon und faire Behandlung ausländischer Unternehmen, was von Chinas Versprechen der Marktöffnung zu halten ist. Starten wollen wir aber in Frankreich, wo Präsident Emmanuel Macron nun tatsächlich ernst macht mit einer Digitalsteuer, und zwar im nationalen Alleingang. Google, Facebook, Amazon und Co., die im Vergleich zu herkömmlichen Industrie- und Dienstleistungsunternehmen wenig Steuern zahlen in Europa, sollen nun zumindest vom französischen Fiskus zur Kasse gebeten werden können, wenn es schon auf europäischer Ebene nicht klappt. Heute hat Macron also das neue Gesetz im Kabinett vorgestellt. Aus Paris berichtet Jürgen König.
Ein deutsch-französischer Kompromissvorschlag zur Digitalsteuer sah noch Anfang Dezember eine Umsatzsteuer von 3% auf Online-Werbeerlöse vor. Nachdem die 28 EU-Finanzminister sich darauf nicht einigen konnten, scheint das französische Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der EU zumindest bei diesem Thema nicht mehr sehr groß zu sein. Beim nächsten Brüsseler Treffen am 12. März werde es wieder keinen Beschluss geben. Davon ist Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire überzeugt. Seit Monaten bereitet er den französischen Alleingang vor. Ich würde sagen, jeder versteht, dass wir uns das Geld da holen wollen, wo es ist. Man kann jetzt nicht mehr mit dem Steuerrecht des 20. Jahrhunderts arbeiten. Wodurch entsteht heute Wertschöpfung? Durch Daten, die wir anderen überlassen, allein dadurch, dass wir täglich unser Smartphone benutzen, Computer und so weiter. Das wird entweder gar nicht besteuert oder um 14 Punkte weniger als die Bäckerei, der Buchladen, die Fleischerei an der Ecke. Das ist zutiefst ungerecht. Der Gesetzentwurf sieht vor, Unternehmen zu besteuern, deren weltweiter Jahresumsatz mit digitalen Produkten mindestens 750 Millionen Euro beträgt. 25 Millionen Euro müssen in Frankreich erwirtschaftet worden sein. Die Steuer soll 3% der digitalen Umsätze betragen und rückwirkend ab 1. Januar 2019 gelten. Erwartet werden jährliche Steuereinnahmen von rund 500 Millionen Euro. Schon im Vorfeld bekam Bruno Le Maire viel Kritik zu hören. Regierungen wie Verbände der Internetwirtschaft fordern gleiche und nachvollziehbare Regeln für alle und entsprechend ein international abgestimmtes Vorgehen. Frankreich hat in diesem Jahr die G7-Präsidentschaft inne. Beim Gipfeltreffen im Sommer in Biarritz, da ist sich Bruno Le Maire sicher, werde eine in Frankreich bereits geltende Digitalsteuer ein exzellentes Thema für die europäische Tagesordnung sein. Wir müssen vorankommen. Wir brauchen eine europäische Richtlinie zur Besteuerung der großen Digitalunternehmen. Und wir werden beim G7-Gipfel die entscheidende Frage stellen. Nicht nur, wie besteuert man diese Unternehmen, sondern vor allem, wie bekämpft man Steuerhinterziehung in diesem Sektor? Wie beendet man Praktiken, die inakzeptabel und dabei völlig legal sind? Wir wollen diese Steuerhinterziehung beenden, gegen die unsere Bürger auf die Straße gehen. Damit deutete Bruno Le Maire einen weiteren Grund dafür an, warum Frankreich gerade jetzt vorprescht. Es brauchte die heftigen Proteste der Gelbwesten gegen die vorherrschende Steuerungerechtigkeit, um wirklich aktiv zu werden. Es ist kein Zufall, dass der Alleingang Frankreichs erklärt wurde, kurz nachdem Staatspräsident Macron am 10. Dezember 10 Milliarden Euro für Sofortmaßnahmen zur Bekämpfung sozialer Ungerechtigkeiten bereitgestellt hatte. Mit den Steuermillionen der Digitalkonzerne würde Macron nicht nur die Staatskasse auffüllen, sondern auch eine zentrale Forderung der Gelbwesten bedienen. Beides kommt ihm sehr gelegen.
Aus Paris berichtete Jürgen König. Dass große amerikanische Digitalkonzerne, die in Europa Milliarden Umsätze machen, nicht angemessen besteuert werden, ist ein bekanntes Problem, mit dem sich auch schon die G20-Gemeinschaft, zu der ja auch die US-Amerikaner gehören, beschäftigen. Die haben die OECD nämlich im vergangenen Jahr schon beauftragt, bis 2020 ein entsprechendes Steuerkonzept zu erarbeiten, was ja schon auf europäischer Ebene schwierig genug ist, wie wir gehört haben. Die EU-Kommission, die einen ähnlichen Vorschlag der Umsatzbesteuerung bereits gemacht hat. Die begrüßte heute den französischen Vorstoß. Doch die Skepsis mancher EU-Länder, die bleibt, berichtet Ralf Siener.
Nach Le Maires Einschätzung wird die Digitalsteuer etwa 30 Unternehmen in Frankreich betreffen, die meisten davon aus den USA, aber auch Firmen aus China, Deutschland, Spanien, Großbritannien und aus Frankreich selbst.
Diese Steuer war von Anfang an eher so eine populistische Idee, aber keine wirklich gute Idee,
betont der Präsident des Münchner IFO-Instituts Clemens Fuß. Denn die internationale Steuergesetzgebung basiere nun einmal auf dem Prinzip, dass Ertragssteuern nicht dort bezahlt werden, wo ein Digitalkonzern mit seinem Datenhandel Gewinn macht, sondern dort, wo die Produkte entwickelt werden, zum Beispiel in Kalifornien, Silicon Valley. Gegen dieses bisher international gültige Prinzip geht Frankreich jetzt im Alleingang vor. Das Steuerparadies Irland, aber auch Dänemark, Finnland und Schweden mit ihren vielen digitalen Start-up-Unternehmen halten nichts von dem französischen Konzept. Deutschland ist zwar diplomatischer.
Und man wollte jetzt nicht sofort sagen, das ist Quatsch,
meinte dazu IFO-Präsident Fuß nach dem Treffen der EU-Finanzminister im Dezember in Brüssel. Allerdings kann sich auch der IFO-Präsident vorstellen, dass man sich international auf neue Steuerregeln einigt, nach französischem Vorbild.
Die muss man dann aber gemeinsam ändern mit den Amerikanern. Man könnte es wirklich so machen, dass man in Zukunft sagt, Gewinne werden mehr dort besteuert, wo die Unternehmen ihre Güter verkaufen.
In dem EU-Staat, in dem ein Digitalkonzern ein Online-Netzwerk betreibt, würden dann auch Steuern anfallen, deren Höhe sich zum Beispiel nach der Zahl der Netzwerknutzer richten könnte und nach dem Marktwert der gehandelten Daten. Diese Art von Digitalsteuer wäre Neuland und könnte, so befürchten Kritiker, Europa in Sachen Digitalisierung noch weiter zurückwerfen.
Aus Brüssel, Ralf Siener. Die Autobranche gibt sich in diesem Jahr leiser als sonst auf dem Automobilsalon in Genf. Auch unter dem Druck der schärfer werdenden EU-Vorgaben für den Klimaschutz. Peugeot will von kommendem Herbst an die gesamte Fahrzeugpalette elektrifizieren und künftig jedes Modell voll elektrisch oder als Steckdosenhybrid anbieten. Auch Renault glänzt mit zahlreichen neuen E-Modellen. Die Elektromobilität steht im Fokus, aber der Antrieb ist nicht alles. Denn einige Aussteller reagieren auch auf den gesellschaftlichen Trend der Sharing Economy. Autoteilen, Carsharing, ist vor allem bei Großstädtern beliebt und selbst auf dem altehrwürdigen Genfer Autosalon gibt es maßgeschneiderte Angebote für die neue urbane Mobilität. Thomas Wagner hat sie gefunden.
Dieses Auto ist nicht besonders schnell. Dieses Auto ist nicht besonders schön, aber dieses Auto ist
billig in der Wartung, einfach zu säubern, ständig verfügbar. Gerade dafür haben wir dieses Fahrzeug entwickelt.
Dessen Namen zu dem Programm ist Share to Drive. Professor Stefan Pischinger ist Chef der FEV Group GmbH in Aachen, die das kleine Auto gebaut hat. Vom Aussehen her erinnert es eher an ein großes, in der Mitte durchtrenntes Ei mit Lenkrad drin, das inmitten der vielen schnittigen Sportwagen auf dem Genfer Autosalon dann auch von vielen Besuchern eher als hässliches Entlein wahrgenommen wird. Zu Unrecht, denn bei der Konstruktion war in erster Linie nicht schnittiges Design die Zielvorgabe, sondern vielmehr die Zweckbestimmung des Fahrzeuges. Das wiederum soll von jedermann gefahren, aber keinesfalls von jedermann gekauft werden.
Also dieses Fahrzeug ist entwickelt worden für Betreiber von Carsharing-Unternehmen und die Idee kommt einfach aus dem Problematik, die heutige Carsharing-Flotten haben. Wenn Sie in Carsharing-Autos sich reinsetzen, die sind häufig runtergekommen, da ist Stoff aufgerissen, die sind schmutzig. Und die Carsharing-Betreiber leiden unter zu hohen Wartungskosten, Betriebskosten.
Das alles soll bei dem neuen, elektrobetriebenen Share-to-Drive wegfallen. Neben dem Lenkrad verfügt der kleine Wagen gerade mal über 8 Schalter. Damit ist er für jedermann, der ein Auto mietet, auf Anhieb leicht zu bedienen, erklärt Fahrzeugentwickler Michael Hoog.
Diese Fahrzeuge werden nicht rumstehen. Die werden dauerhaft 20, 22, 23 Stunden pro Tag auf der Straße sein. Das hätte ich eine deutlich bessere Ressourcenausnutzung als in der Vergangenheit.
We want to promote the idea of fun with electromobility. Driving that car is real fun.
Fahrspaß mit Fahrzeugen, die elektrobetrieben sind, dieser Slogan taucht in Genf immer wieder auf. Nicht nur die großen etablierten Marken setzen wieder verstärkt auf Elektromobilität, auch alternative Mobilitätskonzepte wie Car2Drive kommen ohne Stromtankstellen nicht mehr aus. Professor Günther Schuh, Geschäftsführer des noch jungen Elektrofahrzeugherstellers Ego in Aachen, setzt mit seiner jüngsten Entwicklung allerdings nicht auf Carsharing, sondern auf
Ridesharing. Also ich verleihe nicht kurzzeitig ein irgendwie Fahrzeug zum Einzelgebrauch, sondern ich biete ihm eine Mitfahrgelegenheit an.
Und zwar in einem elektrobetriebenen Kleinbus namens Ego Mover, der in einem gemeinsamen Joint Venture zwischen Ego Aachen und dem Autozulieferer ZF Friedrichshafen entwickelt wurde. Dieser Kleinbus fährt allerdings nicht nach einem vorgegebenen Fahrplan.
Dieses Fahrzeug kann dann mit dem Handy angefordert werden. Es sammelt mehrere Passagiere auf, die haben alle eine ähnliche Strecke und sie werden von A nach B ähnlich komfortabel transportiert wie bisher mit dem eigenen Fahrzeug, aber eben ohne, dass die Parkplatzsuche hinterher anfällt.
Und ohne, dass die Mitfahrenden ihr eigenes Fahrzeug in Bewegung setzen, erläutert Wölfening Scheider, Vorstandschef bei ZF. Insofern ist der elektrische Kleinbus Ego Mover, der mit einer Handy-App angefordert werden kann und der ständig seine Fahrtroute an die Bedürfnisse der Passagiere anpasst, eine Art Mittelding zwischen Individualverkehr und öffentlichem Personennahverkehr. Er soll vor allem in der Stadt, wenn er denn mal flächendeckend zum Einsatz kommt, zu einem spürbaren Rückgang von Verkehrsbedingungen Umweltbelastungen führen, so die Erwartung von Günter Schuh.
Es gibt am Schluss viel weniger Fahrzeuge, bei sogar noch mehr Personen, die wir transportieren können. Ja, das heißt, wir reduzieren den Verkehrsinfarkt.
Bis die ersten On-Demand-Kleinbusse auf den Straßen unterwegs sein werden, dauert es gar nicht mehr so lange.
Also wir gehen im Oktober auf die Straße in Friedrichshafen und in Aachen.
Dann wird allerdings, so ZF-Chef Wolf-Henning Scheider, noch ein Fahrer am Lenkrad sitzen, übergangsweise für ein paar Jahre. Danach soll der Kleinbus aber voll autonom auf den Straßen unterwegs sein, gesteuert von einer Vielzahl von Sensoren, von leistungsfähigen Rechnern im Inneren und von den Handy-Apps der Fahrgäste.
Und von Thomas Wagner aus Genf zu Carlos Ghosn in Tokio. Am 19. November wurde der ehemalige Nissan-Chef wegen Verstoßes gegen Börsenauflagen dort festgenommen und saß seitdem in Untersuchungshaft. Heute wurde der 64-Jährige entlassen. Katrin Erdmann berichtet.
Innerhalb kürzester Zeit haben die Anwälte von Ex-Nissan-Chef Carlos Ghosn umgerechnet fast 8 Millionen Euro aufgetrieben. So hoch hatte das Gericht in Tokio die Kaution festgesetzt. Bis zum Prozess, voraussichtlich im Herbst, ist der 64-Jährige nun auf freiem Fuß. Allerdings muss er sich an bestimmte Auflagen halten. Dazu gehören unter anderem eine Kameraüberwachung vor seinem Haus und eine eingeschränkte Handy- und Computernutzung. Auch darf er Japan nicht verlassen. Die Freilassung ist ein Coup für das neue Anwaltsteam von Ghosn. Zuvor hatten die Richter zwei ähnliche Anträge früherer Anwälte abgewiesen. Gegen den gestrigen Richterspruch hatte die Staatsanwaltschaft versucht vorzugehen, scheiterte aber. Die mehr als dreimonatige Untersuchungshaft Ghosns war international heftig kritisiert worden, weil der wegen Steuerhinterziehung und Betrugs angeklagte Manager behandelt wurde wie ein Schwerverbrecher. Ghosn war fast 20 Jahre Chef des japanischen Autobauers Nissan und hat in dieser Zeit eine sehr erfolgreiche Allianz mit Mitsubishi und Renault eingefädelt. Damit holte er Nissan aus den roten Zahlen.
Katrin Erdmann berichtete. Die Bundesregierung und der IWF, die hatten ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr bereits gekappt für Deutschland. Nun senkt auch die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ihre Prognose. Und zwar deutlich. Mehr dazu in den Wirtschaftsnachrichten mit Jessica Sturmberg.
In ihrem heute veröffentlichten Konjunkturbericht erwartet die OECD für 2019 nur noch ein Wirtschaftswachstum von 0,7%. Damit würde das Bruttoinlandsprodukt in der größten europäischen Volkswirtschaft nur noch halb so stark steigen wie 2018. Als Gründe nannte die Chefvolkswirtin Laurence Bohn unter anderem die schwächere Weltwirtschaft, Handelsspannungen, Brexit und der sich abzeichnende konjunkturelle Abschwung in China.
China war ein Treiber für das Wachstum in der Welt, aber vor allem eben auch für Deutschland. Wenn China auf Deutschland zurückfällt, dann hat Deutschland auch Einfluss auf andere Länder in der Eurozone. Das ist ja ganz klar.
Soweit Laurence Bohn. Das Zulieferunternehmen Schaeffler streicht 900 Stellen, 700 davon in Deutschland, wie Schaeffler heute in Herzogenaurach mitteilte. Die Aussichten für dieses und die kommenden Jahre sehen insbesondere für die Autozuliefersparte mau aus, weshalb die Sparmaßnahmen vor allem diesen Bereich treffen. Ziel der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump mit den Strafzöllen ist, das Defizit der US-Handelsbilanz zu senken. Im Dezember ist es nun aber auf den höchsten Stand seit über 10 Jahren gestiegen. Wie das US-Handelsministerium in Washington mitteilte, übertrafen die Importe im vergangenen Jahr die Exporte um mehr als 600 Milliarden Dollar. Das ist ein Anstieg um fast 19% im Vergleich zu 2017. Im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung hatte die EU-Kommission im vergangenen Monat eine schwarze Liste mit 23 Risikostaaten und Gebieten vorgelegt. Jetzt haben die EU-Staaten diese schwarze Liste der Kommission einstimmig abgelehnt. Trotz der Börsenturbulenzen haben sich im vergangenen Jahr wieder mehr Kleinanleger in Deutschland an den Aktienmarkt getraut. Insgesamt besaßen im vergangenen Jahr 10,3 Millionen Bürger in Deutschland Aktien. Der höchste Wert seit 2007, wie das Deutsche Aktieninstitut mitteilte.
Jessica Sturmberg, vielen Dank. Es ist also nicht die Börseneuphorie, die um die Jahrtausendwende in Deutschland herrschte. Dennoch greifen offensichtlich in Zeiten, in denen das gute alte Sparbuch nichts mehr abwirft, mehr Bundesbürgerinnen und Bundesbürger zu Aktien, auch in Form von Fonds, die ja auch Sparkassen verkaufen. Und diese profitierten im vergangenen Jahr, wie der Präsident des Sparkassenverbands heute erklärte, von dem zunehmenden Wertpapierinteresse. Brigitte Scholtes über das Sparkassenjahr 2018.
Die Sparkassen sind mit dem vergangenen Jahr recht zufrieden. Das sei zwar herausfordernd gewesen, sagte Helmut Schleweis, der Präsident des DSGV, des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands. Aber unter dem Strich erzielten die insgesamt 384 Institute 2,2 Milliarden Euro an Gewinn. Und das lag vor allem am Kreditgeschäft.
Wir hatten ein starkes Wachstum im werthaltigen Kreditgeschäft da. Lege ich großen Wert darauf, gerade bei der Niedrigzinsphase. Bei Kundenkrediten sind wir insgesamt um 3,7% gewachsen, bei Unternehmen, Selbstständigen 5,5%, das bedeutet neu zu sagen von 89 Milliarden Euro. Da sieht man, dass es mit Sicherheit keine Kreditklemme derzeit gibt und auch nicht droht.
Auch die Einlagen der Kunden stiegen. Eine Entwicklung, die die Sparkassen nicht so sehr erfreut, müssen sie doch für Einlagen, die sie bei der EZB parken, 0,4% Strafzinsen zahlen. Deshalb ist Schleweis zufrieden, dass die Kunden auch eine andere Form der Geldanlage inzwischen höher schätzen.
Da stellen wir mit Freude fest, dass Deutschland so ganz langsam das Wertpapiersparen entdeckt hat für sich. Wir haben hier einen starken Nettoabsatz mit plus 27%, dem besten Wert seit über 15 Jahren. Der Gesamtumsatz ist zurückgegangen. Das deutet darauf hin, dass mehr Kunden jetzt auch ihre Wertpapiere halten.
DSGV-Präsident Schleweis aber mahnt im Hinblick auf das laufende Jahr zur Bescheidenheit.
Insgesamt müssen wir alle lernen, mit nicht so üppigen Gewinnen zu leben.
Wie aber stellen sich die Sparkassen und Landesbanken in der Zukunft auf? Schleweis kämpft seit Monaten für eine Sparkassenzentralbank. Denn die Sparkassen wünschten ein einheitliches Institut. Eine solche Bank sollte Zugang zum Kapital Markt haben und die Sparkassen im Auslandsgeschäft unterstützen, umriss der Sparkassenpräsident das Geschäftsmodell.
Sie ist in erster Linie darauf ausgerichtet, zahme Leistungen für die Sparkassen zu erbringen. Da Sparkassen Eigentümer und Nutzer sind, muss sie auch nicht ein Geschäftsmodell haben, das über die Maßen rentabel ist, sondern das eben Eigenkapitalkosten entsprechend verdient und ein Geschäftsmodell, das in sich stimmig und tragfähig ist, dieses Geschäftsmodell entsprechend zu beschreiben, ist, glaube ich, kein Problem.
Noch aber gibt es 5 Landesbanken, von denen eine, die krisengeschüttelte NordLB, gerade im Umbau ist. Noch halten auch die Länder Anteile an den Landesbanken. Die Landesbanken sind noch nicht alle überzeugt. Die Länder aber sollten bei einer künftigen Zentralbank nicht mehr mitmischen, wünscht Schleweis.
Natürlich ist es eine Herausforderung, wie man das dann letztendlich dann so gestalten kann. Da möchte ich aber jetzt auch noch nichts dazu sagen. Aber wichtig ist es trotzdem immer, dass man Ziele hat, damit man weiß, in welche Richtung man gehen will. Und das Ziel ist es, 100% in Sparkassenhand zu haben.
Die Länder wären mit Förderbanken jedenfalls besser bedient, um ihre politischen Ziele umzusetzen, glaubt der Sparkassenpräsident.
Brigitte Scholtes berichtete. Noch ist der Deal nicht unterschriftsreif zwischen den USA und China. Noch steht Trumps Drohung immer noch im Raum, die Zollspirale ein wenig weiter zu drehen. Ein Vorwurf der US-Administration, China behandle ausländische Unternehmen unfair und bevorzuge oft heimische Konzerne. Ein Vorwurf, den auch europäische Unternehmen zuweilen äußern. Das soll sich nun ändern, versprach der chinesische Regierungschef gestern zum Auftakt des chinesischen Volkskongresses in Peking. Doch wie ernst ist dieses Versprechen der Marktöffnung zu nehmen, mit dem Steffen Wurzel seinen Beitrag beginnt?
Wir wollen uns noch stärker um ausländische Investoren bemühen. Wir wollen weitere Branchen für nicht-chinesische Unternehmen öffnen und wir wollen eine Umgebung schaffen, in der chinesische und ausländische Firmen gleich und fair behandelt werden. Konkret soll der Volkskongress in den nächsten Tagen ein neues Investitionsgesetz auf den Weg bringen. Es soll ausländischen Firmen das Leben und das Wirtschaften in China einfacher machen.
So in a step in the right direction. But for us is not enough.
Ein Schritt in die richtige Richtung sei das neue Investitionsgesetz, aber es reiche nicht, sagt Carlo Diego D'Andrea, Präsident der Europäischen Handelskammer in Shanghai. Er lobt unter anderem, dass das Gesetz geistiges Eigentum besser schütze und unfairen Technologietransfer erschwere. Aber
we don't have a clear roadmap of the reform.
Noch ist unklar, wie die Reformen umgesetzt werden. Einerseits hört sich der Gesetzestext zwar gut an, andererseits wünschen wir uns aber einen klaren Fahrplan darüber, wie es nun wirklich weitergeht. Ein weiterer Vorwurf, der Wortlaut des Gesetzes bleibe vage. Vieles sei unverbindlich formuliert und immer noch würden heimische Firmen anders behandelt als ausländische und das sei unfair.
What we would like is a comprehensive legal framework.
Wir wünschen uns einen umfassenden rechtlichen Rahmen. Der sollte sicherstellen, dass für heimische und ausländische Firmen wirklich gleiche Regeln gelten. Auch mit dem geplanten neuen Gesetz bleibe es bei rechtlichen Unterschieden zwischen chinesischen Firmen einerseits und ausländischen Unternehmen andererseits, kritisiert die Europäische Handelskammer. Deswegen fürchte man auch künftig Nachteile, etwa bei öffentlichen Aufträgen in China. Carlo Diego D'Andrea.
We want equal treatment. We don't want to be differentiate from Chinese company. Probably with the pressure.
Wegen des Drucks von außen prescht Chinas Staatsführung vor. Noch ist es aber zu früh, um wirklich zu beurteilen, ob sich das alles positiv auf die Wirtschaft auswirkt. Zwei Schritte vor, anderthalb zurück, so lautet das Fazit der meisten ausländischen Wirtschaftsvertreter in China in Bezug aufs neue Investitionsgesetz. Sie fordern deswegen mehr Reformeifer und mehr Tempo von der Staatsführung in Peking. Doch viele chinesische Analysten halten das schlicht für unrealistisch. Die Shanghaier Ökonomin und Unternehmensberaterin Ye Tan etwa. So etwas dauert. Die chinesische Führung sagt deswegen, wir öffnen uns langsam, Schritt für Schritt. Es ist eigentlich unvorstellbar, dass so etwas über Nacht geschieht. Denn würde so etwas passieren, wäre das das Ende für viele chinesische Firmen.
Eine Einschätzung war das zum neuen chinesischen Investitionsgesetz im Beitrag von Steffen Wurzel. Und zum Schluss schalten wir noch in den Frankfurter Börsensaal zu Konrad Busen, der Aktienindizes für uns beobachtet, die sich schon bald verändern werden, oder?
Ja, die Börse hat mal wieder nachgerechnet bei Familie DAX. Erfüllen noch alle Mitglieder die Bedingungen für die Mitgliedschaft in den Aktienindizes? Beim DAX selbst bleibt alles unverändert, aber beim MDAX und beim SDAX gibt es ein paar Auf- und Absteiger. Knorr Bremse und Dialog Semiconductor sind ab 18. März im MDAX. Dafür steigen die Salzgitter AG ab und Schaeffler.
Und Schaeffler will dazu noch hunderte Stellen streichen, haben wir gehört in den Nachrichten, und überrascht mit einer Gewinnwarnung. Wie kommt das denn an?
Es kommt nicht gut an. Der Aktienkurs von Schaeffler heute 7,6% im Minus. Und genau das umgekehrte Bild haben wir beim MDAX-Aufsteiger Dialog, der deutsch-britischen Mikroelektronikfirma. Da steigt der Kurs um mehr als 3% in die Höhe. Ein wichtiger Kunde von Dialog war mal Apple, aber Dialog hat Patente und Entwickler an Apple quasi verkauft. Jetzt zeigt sich, Sorgen von Anlegern, dass Dialog ohne Apple nicht profitabel weitermachen kann, waren etwas übertrieben. Zumindest die neue Strategie überzeugt viele Anleger. Diese Strategie hat mit dem Gesundheitssektor zu tun, auch mit Computerspielen.
Dann schauen wir doch mal auf den DAX heute. Wie hält der sich denn?
Ja, der ist etwas unsicher zur Seite gezuckelt. Heute entschied sich dann am Schluss des Handelstages für die Minuszone. Das heißt 0,2% niedriger als gestern steht der DAX im Moment da bei 11.592 Punkten. Es überwogen auch wieder die Signale, dass die Weltwirtschaft sich zurzeit eher schwer tut. So kam aus Australien eine Meldung zum Bruttoinlandsprodukt. Das ist schwächer, als Volkswirte vorhergesagt hatten. Und die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, sie senkt ihre Prognose für das weltweite Wirtschaftswachstum und auch für Deutschland. Und sie warnt auch vor dem Brexit.
Und das Handelsdefizit in den USA ist weiter gestiegen. Eine weitere Konjunkturmeldung und auch die Neuverschuldung. Wie reagieren die Finanzmärkte darauf?
Ja, es sorgt natürlich für viele Diskussionen an der Börse. Das Defizit beim Handel mit dem Rest der Welt dürfte Donald Trump nicht gefallen. Die Neuverschuldung der USA ist natürlich ein wichtiges Thema für den Anleihehandel, dort wo Staatsschulden gehandelt und bewertet werden. Da hat mir ein Händler von Anleihen erklärt, der einzige Grund, dass die Anleiherenditen, also die Zinssätze, heute nicht gestiegen sind, obwohl das Haushaltsdefizit der USA weiter gestiegen ist, das ist die Spekulation, dass die Notenbank der USA den Ausstieg aus den Anleihekäufen verlangsamt. Dann habe ich noch für Sie die Umlaufrendite heute. Das ist der deutsche Staatsanleihemarkt, 0,05%. Der Eurokurs heute wenig verändert bei rund $1,13,19. Und der Preis für die Unze Feingold 1.286,30 Dollar. 3,50 Dollar mehr ist das als gestern um diese Tageszeit.
Konrad Busen war das. Vielen Dank nach Frankfurt. Über den Widerstand gegen ein geplantes Holocaust-Mahnmal in London berichtet gleich Kultur heute hier nach den Nachrichten. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.